Aus verschiedenen Anlässen und Gründen haben wir gemerkt, dass es gut wäre, wenn wir das sehr wichtige Thema wieder aufgreifen und biblisch forschen, was denn für uns als Gemeinde wichtig ist. Eben das Überthema, die biblische Gemeinde und ihre Beziehungen. Das ist ja ein Thema, wo vielleicht so im ersten Moment, wenn man nicht genau weiss, um was geht es denn und so weiter, einem nicht viel sagt, aber ich hoffe, ihr werdet sehr gleich merken, dass das Thema uns alle, jeden Einzelnen individuell unmittelbar und sehr ausgeprägt betrifft. Eben nicht nur als Gemeinde, sondern jeder Bruder, jede Schwester von uns, die mit dem Herr wirklich wandelt, wird sehr unmittelbar betroffen von dem Thema, was sie meine Beziehungen. Es ist eine klare Tatsache, sowohl als einzelne Gläubige wie als ganze biblische Gemeinde leben wir in dieser Welt. Und ebenso ist es eine feste Tatsache, dass die Welt, in der wir drin leben, prägt ist, beherrscht ist vom Fürst dieser Welt, wie das Wort Gottes das sagt. Wir müssen sagen, noch prägt ist, noch beherrscht ist. Seine Zeit ist absolut begrenzt. Und doch ist er, der Find Gottes, ist jetzt noch der Gott dieser Weltzeit, wie wir das im 2. Korinther 4 zum Beispiel lesen. Auf der anderen Seite wissen wir ebenfalls aus dem Wort Gottes unmissverständlich klar, dass unser Gott, der heilige, allmächtige Gott, über allem steht, trotzdem. Er ist der eigentliche Besitzer und Herrscher über diese Welt. Da lässt uns gerade auch Psalmen und viele Stellen im Alten Testament keine Zweifel dran. Das haben wir auch gesehen über das Geheimnis vom Neuen Testament, über das Reich Gottes, wo wir die biblische Reich Gotteslehre haben angeschaut, dass über allem Gott als ewiger König und Herrscher steht. Aber unter seiner Zulassung und vor allem mit der göttlichen Absicht ist eben der Satan noch für eine begrenzte Zeit Weltbeherrscher der Finsternis, wie wir im Epheser 6, 12 lesen. Zusammen mit seinen Helfershelfern, mit den Dämonen, sagt das Wort Gottes. Vielleicht schlagen wir die Stelle rasch auf. Epheser 6, Vers 12. Das ist ja im Zusammenhang mit der bekannten Stelle von der göttlichen Waffenrüstung, wo da steht im Vers 11, dass wir sollen die Waffenrüstung Gottes anziehen. Dann kommt die Begründung im Vers 12. Denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Fleisch und Blut. Was heisst das? Der Radikal-Islam, der kämpft genau gegen Fleisch und Blut. Mit Schwert und mit Mord und mit Totschlag. Ganz anders bei uns, bei Gottes Kind. Wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut. Aber wir sind in einem sehr realen Kampf ebenfalls. Sondern gegen die Herrschaften, gegen die Gewalten, gegen die Weltbeherrscher der Finsternis dieser Weltzeit, gegen die geistlichen Mächte der Bosheit in den himmlischen Regionen. Also, wir sehen, gegen ihn, gegen Satan und seine Helfer ist unser Kampf gerichtet. Und es ist auch immer wieder gut, sich das zu vergegenwärtigen. Es ist eine Tatsache. Wir stehen inmitten von einem Kampf, wenn wir Gottes Kind sind. Und ebenso ist sein Kampf gegen uns gerichtet. Der Kampf, der Hass vom Find ist gegen uns gerichtet. Als Gläubige und als biblische Gemeinde sind wir ja der Leib Christi, sagt uns das Wort Gottes. Wir sind der Leib des Christus in dieser Welt, in diesem Weltsystem. Und damit sind wir eben finden, Zielscheibe vom Satan, vom Fürst von dieser Welt. Gleichzeitig redet das Neue Testament davon, dass wir Fremdkörper sind in dieser Welt, beziehungsweise Fremdling in diesem Weltsystem. Oder andere Formulierungen, Gäste. Wir sind Gäste auf dieser Welt und ohne Bürgerrecht. Hebräer 11, 13 redet davon, Philipper 3, 20. Ohne Bürgerrecht. Wir sind zwar eindeutig in dieser Welt, wir leben in dieser Welt. Und vom Herrn Jesus sind wir sogar gezielt in die Welt hineingesendet. Das heisst also, ins Findesland gesendet. Matthäus 10, 16 sagt uns das. Siehe, ich sende euch wie Schafe mitten unter die Wölfe. Eine bezeichnende Aussage. Wie Schafe mitten unter die Wölfe. Das ist unsere Stellung in dieser Welt als Gläubige, als Kind Gottes. Und gleichzeitig sind wir nicht von dieser Welt. Wir wollen das lesen im Johannes-Evangelium, zuerst im Kapitel 15 und dann noch 17. Johannes 15, Vers 18 bis 20. Wenn euch die Welt hasst, so wisst, dass sie mich vor euch gehasst hat. Wenn ihr von der Welt wärt, so hätte die Welt das ihre lieb. Weil ihr aber nicht von der Welt seid, sondern ich euch aus der Welt heraus erwählt habe. Darum hasst euch die Welt. Gedenkt an das Wort, das ich zu euch gesagt habe. Der Knecht ist nicht größer als sein Herr. Haben sie mich verfolgt, so werden sie auch euch verfolgen. Haben sie auf mein Wort argwöhnisch Acht gehabt oder es kritisiert, so werden sie auch auf das eure argwöhnisch Acht haben. Ja, wisst, dass sie mich vor euch gehasst haben, sagt der Herr Jesus. Es ist interessant, sich mal zu überlegen, warum hat eigentlich die Welt, das System von dieser Welt, warum hat sie eigentlich der Herr Jesus gehasst? Das sagt das Johannes-Evangelium ebenfalls klar und deutlich. Wir sind Kapitel 7, Vers 7. Da sagt der Herr Jesus das zu den Pharisäern. Die Welt kann euch nicht hassen. Mit euch eben sie Pharisäer gemeint. Mich aber hasst sie. Warum denn? Könnte man fragen. Denn ich bezeuge von ihr, dass ihre Werke böse sind. Darum hasst die Welt der Herr Jesus. Den gleichen Gedanke finden wir ebenfalls im Kapitel 3, Vers 20. Denn jeder, der Böses tut, hasst das Licht und kommt nicht zum Licht, damit seine Werke nicht aufgedeckt werden. Ganz ein logischer Gedanke. Jeder, der das Böse tut, hasst das Licht. Wer ist das Licht von der Welt? Er, der Herr Jesus. Warum hasst die Welt der Herr Jesus? Weil er Licht ist und sofort jemand, der ihm begegnet, in seinem Licht steht und offenbar wird, bis zu innerst hinein, was in seinem Herz ist. Oder eben, weil er hat klar Stellung bezogen zum Bösen. Er hat nicht einfach nichts gesagt dazu. Er hat die Sünde aufgedeckt. Bei den Pharisäern, aber auch bei den reuigen Sündern hat er es aufgedeckt und hat ihnen so auch können vergeben. Aber das ist der eigentliche Grund, warum das die Welt ihn hasst. Und es ist genau der gleiche Grund, warum dass wir, wenn wir wirklich sie Willen tun, von dieser Welt gehasst werden. Es ist übrigens so eine tiefe Belehrung, gerade in den Stellen, die wir jetzt gelesen haben, gerade schon mal eben in Bezug auf unseren Umgang mit der Welt, auf unsere Beziehungen. Oft, dann werden wir später noch mehr begegnen, aber oft hört man ja das Argument. Ja, ich kann darum vielleicht Zeuge sein für ihn. Darum bleibe ich noch in diesen und diesen Beziehungen. Wenn ich es belicht anschaue, vom Wort Gottes sehe, es ist eigentlich nicht gut. Das Wort sagt, wir sollen uns trennen von solchen Beziehungen. Von verirrten, falsch-religiösen Beziehungen, wie wir heute, ich rede vor allem von dem, nicht unbedingt zur völligen Welt, sondern zu den verführten, religiösen Beziehungen, die heute überall da sind. Ich kann ja vielleicht noch ein Zeugnis sein dort drin. Ich kann dir sagen, wenn du handelst wie der Herr Jesus, dass du zeugst gegen das Böse, wenn du ans Licht bringst, was nicht gut ist, dann wirst du sehr rasch ausgespäut werden von diesen Organisationen oder Werken oder was auch immer. Der Grund, dass jemand drinnen bleiben kann, ist nur der, dass er einfach nichts sagt dazu, zu dem, was nicht recht ist. Keine Stellung bezieht. Das ist einfach. Dann kann man sogar lang in solchen Beziehungen bleiben und sich selber noch geistlich vormachen, ich mache es ja, damit ich vielleicht noch ein Zeugnis sein kann drin. Ein schwerer Betrug und Irrtum. Sollten wir höher sein als unser Herr? Sollten wir es besser wissen als er? Dann im Kapitel 17 wollen wir den wichtigen Abschnitt noch lesen, Vers 14 bis 19. Das hohe priesterliche Gebet vom Herrn Jesus zu seinem Vater. Eine der bewegendsten Stellen, Kapitel im Neuen Testament. Ich habe ihnen dein Wort gegeben, und die Welt hasst sie, denn sie sind nicht von der Welt, gleich wie auch ich nicht von der Welt bin. Ich bitte nicht, dass du sie aus der Welt nimmst, sondern dass du sie bewahrst vor dem Bösen. Sie sind nicht von der Welt, gleich wie auch ich nicht von der Welt bin. Heilige sie in deiner Wahrheit. Dein Wort ist Wahrheit. Gleich wie du mich in die Welt gesandt hast, so sende auch ich sie in die Welt. Und ich heilige mich selbst für sie, damit auch sie geheiligt seien in Wahrheit. Die Welt hasst das Wort Gottes. Die Welt hasst die Gläubigen. Und die Welt hasst der Herr Jesus. Sie hasst zum Beispiel auch das Volk Gottes, Israel. Und damit hasst sie auch Gott, der Vater. Wir werden unser Leben lang in dieser Welt bleiben. Das ist eine banale Tatsache. Und der Herr Jesus bittet hier, dass wir in dieser Welt doch mögen bewahrt bleiben vor dem Bösen. Wir haben vorher geredet davon, was das Böse ist. Es ist schlussendlich die Person vom Satan und von seinem ganzen Heer. Seine Zielscheibe stellen wir da. Wenn der Herr Jesus hier bittet, dass wir bewahrt bleiben vor dem Bösen, müssen wir beachten, dass wir auch selber eine Verantwortung haben. Wir können nicht einfach denken, es ist Gottes Sache, mich zu bewahren vor dem Satan, vor dem Bösen. Die Bibel sagt so, dass wir selber ohne Verantwortung haben. Das wollen wir auch noch lesen, auch vom gleichen Apostel, vom Johannes in seinem ersten Brief. Johannes 5, Entschuldigung, Vers 18. Wir wissen, dass jeder, der aus Gott geboren ist, nicht sündigt. Wir wissen, wie das gemeint ist. Die Bibel ist sehr realistisch. Sie weiss genau, dass wir immer wieder als schwache Menschen fallen. Gemeint ist ja hier das kontinuierliche in der Sünde verharren. Das sogenannte Präsens Continuum, das da gebraucht wird im Griechischen. Das ist gemeint. Wenn jemand aus Gott geboren ist, der wird er nicht einfach fortwährend in der Sünde verharren, mit einem abgestumpften Gewissen und tut nicht mehr Buss, es ist ihm alles egal, sein Fallen in die Sünde und so weiter. Wenn das jemand macht, dann kann es nicht sein, dass er wirklich aus Gott geboren ist. Das Kind Gottes wird fallen und wird sündigen und wird innerlich ein grosses Unbehagen empfinden. Immer wieder. Und ein bisschen weiter vorne sagt der Apostel Johannes: Wenn wir aber sündigen, so haben wir einen Fürsprecher beim Vater. Also er ist sehr realistisch. Nur, dass man das da richtig versteht. Sondern wer aus Gott geboren ist, der bewahrt sich selbst. Und der Böse tastet ihn nicht an. Eindrückliche Stelle, wo uns zeigt, wir haben auch selber eine Verantwortung. Damit der Böse uns nicht antasten kann. Dass wir uns selber bewahren. Das kann man natürlich viel darüber sagen, was das bedeutet, sich selber zu bewahren. Aber in erster Linie geht es darum, dass wir Beziehung zum Herr Jesus pflegen, dass wir nach geistlichem Wachstum streben, in der Heiligung leben, die Sünde als Sünde erkennen, benennen und bekennen. Das sind alles Faktoren vom sich selber bewahren. Aber es bedeutet eben auch das in Bezug auf unsere Beziehungen, wo wir uns selber bewahren sollen. Die Frage, wo machen wir mit? Wo arbeiten wir mit? Das ist eine Frage vom sich selber bewahren. Was unterstützen wir? Wer unterstützen wir? Wo geben wir unsere Zustimmung? Offen oder vielleicht stillschweigend? Mit was identifizieren wir uns? Das sind alles Fragen zu unseren Beziehungen, die schlussendlich um das gehen, ob wir uns selber bewahren, damit uns der Böse nicht antastet. Das sind ernste Belehrungen vom Wort Gottes. Wir sehen auch an diesen paar Versen wieder zurück im Johannes 17. Eine der möglichen Definitionen von Heiligung. Heiligung heisst zum Beispiel nicht von der Welt sein. Das ist Heiligung. Nicht von dieser Welt sein. Und auch so leben, dass man eben nicht von dieser Welt ist. Ich möchte noch die Frage stellen an die Brüder, was bedeutet es denn, wenn wir in der Wahrheit oder in Gottes Wahrheit geheiligt werden? Was bedeutet das? In Gottes Wahrheit geheiligt werden. Hat jemand einen Vorschlag, was das konkret bedeuten könnte? Ja?
Im Wort sich zu heiligen.
In der Wahrheit, genau, meint natürlich im Wort Gottes. Ja. Und was heisst geheiligt werden?
Sich auszusondern.
Das ist genau der Punkt. Viele haben so eine falsche Vorstellung von dem geheiligt werden. Jetzt habe ich dem immer mehr Heiligenschein und so weiter. Nein, hat überhaupt nichts mit dem zu tun. Es ist einfach ein anderes Wort für ausgesondert sein für Gott einerseits und abgesondert von der Welt. Das ist geheiligt werden. Und wie kommt es zu dem? Welches Medium bewirkt das? Das Wort Gottes. Das Wort Gottes sondert uns ab, trennt uns ab von dieser Welt. Wenn wir es befolgen, natürlich, das ist die Voraussetzung. Unweigerlich wird uns das Wort Gottes, wenn wir gehorsam sind im Wort, absondern von dieser Welt. Wenn man die Geschichte, die Kirchengeschichte bzw. die Geschichte auch von der Gemeinde studiert, die jüngere Geschichte, dann stellt man ja schreckliche Tatsachen fest. Und vor allem ein Punkt, der ihm auffällt, ist, dass innerhalb der letzten 100 Jahre und vor allem innerhalb der letzten 40 Jahre die Christenheit, und ich meine nicht irgendwie die Liberalen, die Landeskirchen und so weiter, und oder sogar noch die Katholischen, nein, von denen reden wir gar nicht, sondern wir reden von der freikirchlichen, evangelikalen Christen. Und innerhalb der letzten 40 Jahre ist die evangelikale Christenheit massiv vom Neuen Testament, von den Vorgaben vom Neuen Testament abgewichen. Es ist ganz ähnlich wie das Volk in der Wüste, wo plötzlich hat gemurrt gegen Mose, wo hat rebelliert gegen Gott. Sie waren Gottes Volk. Und sie haben plötzlich angefangen zu rebellieren gegen Gott selber. Oder ein bisschen später natürlich auch Propheten gegen Propheten. Und sie haben rebelliert gegen die Männer, die Gott geschickt hat, für sie eigentlich wiederherzustellen. Und so ist in den letzten Jahrzehnten hier um uns herum, in unserer westlichen Welt, vor allem in der Schweiz, Europa, Nordamerika, ist in den letzten Jahrzehnten unter den sogenannten Bibelchristen eine richtige Bewegung von Rebellion entstanden. Eine Bewegung von Rebellion. Gegen Gebot von unserem Herr. Gegen die Anordnungen für die Gläubigen im Neuen Testament und für die Gemeinde. Das ist eine ganz traurige Geschichte zum Studieren, wenn man dem nachgeht. Wir haben ja schon mehr über das geredet. Und es ist ein richtig gehender Aufstand entstanden gegen die Stellung, die wir als Gläubige eben sollen haben in dieser Welt. Ein Aufstand gegen die von Gott verordnete Stellung von uns Gläubigen. Und wir können hier formulieren, es ist ein Verrat gestartet worden an dem ein für alle Mal überlieferten Glauben oder Glaubensgut, wie es der Judasbrief formuliert. Ein Verrat an der Wahrheit von der Bibel. Das ist eine überaus grosse Tragik. Ich weiß nicht, ob wir uns genügend dem bewusst sind, wie gross das die Tragik ist. Das Erstaunliche ist, der geistliche Niedergang, eben die Rebellion, der Aufstand gegen Gott, der Verrat an seinem Wort, die kommen unter ganz anderen Begriffen daher. Man spricht zum Beispiel von, durchaus von Erweckung. Man redet von zeitgemäßer Botschaft und zeitgemäßer Musik in der Gemeinde Jesu. Wir reden von Worship. Kann ich sagen, die Grundgedanken von dem, was heute als Worship gilt, ist nichts anderes als Verrat am Glaubensgut. Rebellion gegen Gott. Nichts anderes. Wir reden von die Welt für Christus gewinnen. Es kann sehr fromm und geistlich tönen. Oder von kulturrelevanten Gemeinden. Von Transformation von dieser Welt. Bau vom Reich Gottes hier auf dieser Erde. Oder von Gemeindeerneuerung, Gemeindewachstum, vom missionalen Lebensstil, vom sozialen Evangelium, vom neuen Bibelverständnis. Bekannt vor allem die neue Paulus-Perspektive, vom N.T. Wright. Furchtbare Verdrehung, direkte Rebellion gegen das Wort Gottes. Die Bibel ist auch da sehr realistisch und sie redet ja von dem grossen, endzeitlichen Abfall von der Wahrheit und zwar kurz vor der Wiederkunft vom Herrn Jesus. Warum bin ich so überzeugt, dass seine Wiederkunft sehr nah ist. Unter anderem wegen dem, was in der religiösen, in der christlichen Welt abläuft, in den letzten 100 Jahren und immer schneller, immer schneller. Vor 40 Jahren sind neue Strömungen gekommen. Es kommt von 5 Jahren zu 5 Jahren kommen wieder massiv Sachen, die man sich nicht hätte vorstellen können. Versteht ihr, dass eine ganze freikirchliche Christenheit plötzlich keine Warnlampen mehr hat, wenn grosse Autoren in die Bücher verbreiten, die undenkbar waren. Sarah Young und Company und Ähnliches. Undenkbar vor 40, 50 Jahren. Die Leute wären aufgejuckt. Hey, geht es noch von diesen Verlagen? Das ist ja reines New Age, reine Esoterik. Heute Bestseller. Bei den sogenannten Bibelchristen. Der Takt wird immer schneller. Immer schneller. Und das ist einer der Gründe, warum wir uns eben auch mit diesem Thema beschäftigen. 2. Thessalonicher 2 übrigens kann man das nachlesen von diesem Abfall kurz vor der Wiederkunft vom Herrn Jesus. Bevor das er kommen kann, sogar bevor dass der Mensch der Sünde offenbar werden kann, der Antichrist, wird der Abfall kommen. Und der Abfall ist nicht gemeint, dass die böse Welt noch böser wird, sondern es ist die religiöse Welt gemeint. Der Abfall von der Wahrheit, wie das nach Vers 10 bis 12 in diesem Kapitel dort beschrieben sind. Weil sie die Liebe zur Wahrheit verlassen haben, gibt es einen Gott dahin. Weil sie den Glauben an die Wahrheit verlassen haben, werden sie von Gott selber zerstört werden. Schlussendlich ist dort die Rede von nichts anderem als von dieser riesengroßen Welteinheitskille, wo wir mit grosser Geschwindigkeit darauf zugehen, die in der Offenbarung 17 beschrieben ist. Wir wollen uns noch kurz die Frage stellen, wenn wir reden eben von dem, von einem Aufstand, Rebellion gegen Gott, von Verrat am Wort Gottes, gegen, was ist denn das Zentrum, wo der, gegen welche biblische Wahrheit insbesondere ist der Aufstand gerichtet. Schlussendlich ist er gegen das Wort Gottes, so wie es da steht, gerichtet. Das ist schon klar. Aber was vor allem? Was vor allem? Vielleicht hat jemand einen Vorschlag. Was ist das Zentrale, wo sich die Christenheit in den letzten Jahrzehnten mit ganzer Kraft dagegen gewendet hat? Das wollen wir nicht. Genau, genau. Es geht genau um das. Das, was wir vorher besprochen haben. Dass die Welt uns hassen soll. Dass wir verurteilt oder eben ja gehasst werden von der Welt. Das ist die eigentliche Rebellion. Nein, das akzeptieren wir nicht. Wir wollen geachtet werden von der Welt. Wir wollen respektiert werden als Christen von der Welt. Und der Herr Jesus sagt seinen Jüngern klipp und klar, was meint ihr, wer ihr seid? Die seid höher als euer Herr. Wer sie mir gehasst hat, wird sie euch hassen. Nicht so die heutige Christenheit. Das hat sich geändert, offenbar. Das darf nicht sein. Das kann nicht sein. Dass wir sollen Fremdkörper sein in dieser Welt. Fremdlinge in dieser Welt. Dass wir sollen ohne Bürgerrecht sein in dieser Welt. Wir können sagen, die moderne Christenheit, die modernen Gemeinden haben ganz eindeutig Freundschaft geschlossen mit dieser Welt. Die meisten von diesen modernen Strömungen gehen darum, sich mit dieser Welt zu versöhnen. Sich mit dieser Welt zu arrangieren, mit dieser Welt zusammenzuschaffen. Micha-Initiative, Stichwort. UNO-Ziel helfen umsetzen. Armut halbieren. Bis ins Jahr 2015. Kürzlich war es eine Meldung zu lesen, die wirklich armen Kinder, die wirklich unter dem Hunger leiden, haben sich verdoppelt. Verdoppelt. Aber 2004 hat man gesagt, wir machen die Micha-Initiative. Wir schließen uns zusammen mit der UNO, die hat das gleiche Ziel. Halbieren mit, wir können es. Ja, yes, we can. Oder in diesem Stil. Freundschaft geschlossen mit der Welt. Sie haben sich einbürgern in dieser Welt. In bewusster Rebellion gegen das, was Gottes Wort sagt. Gemeinden, Missionswerk, weil sozialpolitische und karitative Verantwortung übernehmen. All die grossen Worte kennen wir. Sich einsetzen für eine bessere Welt. Leset mal die Grundsätze von vielen Missionswerken. Einsetzen für eine bessere Welt. Sie wollen gemeinsame Sache machen mit den guten Kräften dieser Welt. Kann man alles eins zu eins auf verschiedensten Internetseiten von Grundsätzen, Ausrichtungen, Zweck, Absichten von Missionswerk oder anderen christlichen Weg lesen. Aber all das, was so edel und gut tönt, ist, wenn man es im Licht vom Wort Gottes betrachtet, ausgereifte Rebellion und Verrat am biblischen Glauben. Und nichts anders. Der Wahrheit nicht geglaubt, wie es im 2. Thessalonicher 2 steht. Es besser gewusst. Das wird einen hohen Preis haben, sehr hohen Preis. Und ja, wenn man das alles verfolgt, studiert, dann merkt man, wie diese neue Denkweise, das gilt wortwörtlich als neue christliche Denkweise, oder neue Sicht auf die Bibel. Wie sich die Philosophie ausbreitet hat, um sich gegriffen hat, wirklich wie ein Krebsgeschwür. Und sie attackiert ausnahmslos auch jede bibeltreue Gemeinde. Da müssen wir uns überhaupt keine Illusion machen. Ausnahmslos und konstant attackiert die neue Denkweise vor allem die bibeltreue Gemeinde. Und wie passiert das? Da wollen wir uns auch noch kurz das überlegen. Wie wird eine bibeltreue Gemeinde, eine biblische Gemeinde, die den schmalen Weg gehen will, von der Kreuzesnachfolge, wie wird sie mit dieser neuen Denkweise attackiert? Und da sind wir eben mitten in unserem Thema inne. Ich habe mir drei Hauptwege überlegt. Es gibt vielleicht noch andere oder mehr. Erstens ist das möglich, dass eine bibeltreue Gemeinde attackiert wird mit diesem neuen Gedankengut durch Glieder in seiner Mitte, die entsprechend geprägt wurden. Und ich kann euch sagen, ich glaube, da gehören wir alle ausnahmslos dazu. Wir sind alle geprägt von dieser neuen Sicht auf die Bibel. Ob wir das wahrhaben wollen oder nicht. Und die bibeltreue Gemeinde kann attackiert werden von dem durch eben Glieder in ihrer Mitte, die nicht bereit sind, ihr Denken vom Wort Gottes radikal zu korrigieren. Und die nicht bereit sind, die ganze Strecke zurückzulegen. Zurück zum schmalen Weg. Und zurück zum Wort Gottes. Und da rede ich wieder von mir selber. Aus eigener Erfahrung. Wo der Herr in seiner Gnade uns hat immer mehr angefangen, die Augen öffnen. Über all die Zusammenhänge und den wahren Zustand. Habe ich das immer wieder gemerkt und realisiert. In mir selber. Ich bin schon zufrieden. Aha, wenn ich das erkannt habe, das mache ich jetzt nicht mehr und von dem trenne mich und so weiter, dann ist es doch gut. Und habe immer wieder müssen merken, nein, du musst den Weg ganz zurückgehen. Zum schmalen Weg, zum Wort Gottes. Es ist gefährlich auf halbem Weg bleiben stehen. Ein zweiter Weg, wie bibeltreue Gemeinde attackiert wird von dieser Rebellion schlussendlich gegen das Wort Gottes, ist von Gliedern in der Gemeinde und wo eben neu oder immer noch weiter ungute Kontakte gegen aussen bewusst pflegen. Und wo sich durch das, sie denken, nein, ich bin schon fest und so weiter, mir passiert das nicht. Aber mit Sicherheit, früher oder später, werden angesteckt werden von diesem Virus, eben von dieser neuen Denkweise und von dieser neuen Toleranz. Das ist der Grund, das werden wir noch viel eingehender anschauen, der Grund, dass das Wort Gottes so klar und so scharf ist. Und wir mit unserer humanistischen Prägung sofort Tendenz haben, zu rebellieren gegen das, was das Wort Gottes sagt. Was sagt, trennet euch von Menschen, die nicht die biblische Lehre bringen. Grüßt sie nicht einmal. Brecht die Verbindungen ab. Nein, das kannst du nicht machen. Da kommt ganz das Humanist und das Gutmenschentum in uns. Und ich kann euch sagen, das Wort Gottes hat immer recht. Es weiss, warum es das uns gebietet. Aber das werden wir später noch genauer anschauen, auch die Bibelstellen dazu. Und der dritte Weg vom Angriff auf die bibeltreue Gemeinde ist ein ganz wesentlicher Punkt, durch Zusammenarbeit, durch Beziehungen gegen aussen, sei es zu anderen Gemeinden, zu Missionaren, zu Missionswerk, wo mehr und mehr Kompromisse eingehen, eben in die Richtung von der neuen Sichtweise. Oder es längt schon, oder fällt häufiger so an, dass so Werk, Missionswerk, einfach keine Stellung beziehen zu diesen schlechten Einflüssen. Sich nicht klar Stellung beziehen. Das ist schon der Anfang von Kompromissen. Auch das werden wir noch genauer müssen anschauen. Also von Werken, die haben aufgehört, wenn wir sie in diesem Bild sagen, gegen Strom zu rudern. Gegen Strom von diesem grossen Abfall, wo wir uns drinnen befinden, aktiv dagegen zu rudern. Es ist zu anstrengend geworden. Komm, wir sind doch nicht mehr so eng. Wir legen doch ein bisschen die Ruder her. Es ist viel angenehmer, dann können wir wirklich für Gott arbeiten und können evangelisieren, haben wir die volle Kraft und so. Alles schöne geistliche Argumente. Für die, die noch das andere Blatt mitnehmen, wir haben es schon einmal aufgelegt, der grosse Strom des Abfalls, kurzer Text, übersetzt von David Cloud, kann ich sehr empfehlen zum Mitnehmen, wo das ein bisschen bildhaft darstellt, was das bedeutet, wenn man nicht mehr gegen den Strom rudert, als Einzelperson oder als Gemeinde. So können wir eigentlich zusammenfassend sagen, das Umfeld der evangelikalen, freikirchlichen Christenheit in unserer Zeit ist richtiggehend vergiftet. Das ist die Atmosphäre um uns herum. Die religiöse, geistliche Atmosphäre ist eine Atmosphäre der Vergiftung. Es wird nämlich massenhaft geistliches Gift versprüht. Und es verbreitet sich heute so leicht. Es war noch nie so leicht, die neuen Gedanken, die neuen Sichtweisen zu verbreiten wie heute. Natürlich in erster Linie über die heutigen Medien. Wie leicht ist es? Von gestern auf heute kann es die ganze Welt wissen. Über Bibelseminar, Bibelschulen, über viele andere übergemeindliche Werke ist der ganze Schlamm verbreitet worden in kürzester Zeit in der biblischen Christenheit. Wir wollen uns noch kurz fragen, wie kann sich der einzelne Gläubige und die biblische Gemeinde eben, wie können wir uns schützen? Wie können wir überwinden, festhalten Wie können wir bleiben am biblischen Glaubensgut? Ein Thema, das das Neue Testament füllt. In jedem Buch vom Neuen Testament finden wir etwas zu diesem Thema. Wie können wir festhalten am Wort Gottes? Wie können wir bleiben? Und schon nur die Tatsache, dass wir zwingend müssen bleiben und festhalten bis am Schluss. Einerseits ist natürlich da wieder das aktive Streben nach geistlichem Wachstum, das uns wird bewahren, nach Heiligung, also wieder unser Teil, nebst Gottes Teil. Es ist ja immer beides. Wir haben eine klare Verantwortung. Auf der anderen Seite steht die klare Verheißung aus dem Wort Gottes, dass er mächtig genug ist, uns durchzubringen bis ans Ziel. Was für eine herrliche Verheißung. Aber wir haben selber ohne Verantwortung. Eben das Streben nach dem geistlichen Wachstum, nach der Heiligung. Sich eng an das Wort Gottes halten, wie wir das in so vielen Bibelstellen finden. Wie der Paulus der Timotheus immer wieder auffordert. Oder wie der Korinther rühmt, dass sie in allem an der Überlieferung, also am Wort Gottes, haben festgehalten. Das ist ein wunderschönes Zeugnis. Das wünsche ich mir, dass das mal über mein Leben, über dein Leben, über unsere Gemeinde kann gesagt werden. In allem am Wort Gottes festgehalten. Weiter ganz ein wichtiger Punkt ist eben der aktive Wächterdienst, der dringend nötig ist in der heutigen Zeit. Nötiger denn je in den Gemeinden, dass wir einen aktiven Wächterdienst haben. Das bedeutet Aufdecken von diesen Sachen, von diesen neuen Strömungen, von dieser neuen Denkweise. Aufdecken, entlarven. Es ist nötig, dass wir uns damit auseinandersetzen. Vielleicht nicht für alle gleich. Gott hat einzelne mehr berufen zu dem als andere. Wächterdienst wahrzunehmen, aufzudecken und zu entlarven. Und ins Licht vom Wort Gottes stellen. Dazu vielleicht nur eine Stelle im Epheser 5. Ganz eine wichtige Stelle zu dem, wo andere Punkte anspricht. Epheser 5, Vers 10 bis 13. Prüft also, was dem Herrn wohlgefällig ist. Und jetzt kommt das von den Beziehungen, die wir schon angetönt haben. Und habt keine Gemeinschaft mit den unfruchtbaren Werken der Finsternis. Ihr könnt übersetzen, der Heimlichkeit. Deckt sie vielmehr auf. Das ist der Wächterdienst. Entlarven, aufdecken. Weil all diese Strömungen, beobachten wir mal sehr leicht, sind alle heimlich hineingebracht worden in die evangelikale Christenheit. Nicht so platsch, offensichtlich. Heimlich, Schritt für Schritt, schön verpackt, mit den gleichen Worten, mit biblischen Begriffen, immer mehr gefüllt mit anderem Inhalt. Heimlich sind sie eingeführt worden, wie wir das auch im 2. Petrus lesen. Habt keine Gemeinschaft mit den unfruchtbaren Werken der Finsternis, deckt sie vielmehr auf. Was passiert, wenn man sie aufdeckt? Wenn man irgendwo eben in so einem Werk ist, wo unverkennbar abweicht. Und man denkt, ja, ich bleibe noch ein bisschen, ich kann vielleicht ein Zeugnis sein. Was sagt das Wort Gottes? Deckt sie auf. Was wird nachher passieren? Flutsch, bist draussen, musst nicht lange warten. Denn was heimlich von ihnen getan wird, ist schändlich auch nur zu sagen. Wahrhaftig. Wahrhaftig, wenn wir uns mit diesen gewissen Aussagen, die heute gang und gäbe sind, im Neoevangelikalismus oder speziell natürlich in der Emerging-Theologie, dann, wenn wir die anschauen, schändlich auch nur zu sagen. Das alles aber wird offenbar, wenn es vom Licht aufgedeckt wird. Denn alles, was offenbar wird, das ist Licht. Wir haben jetzt ein paar Punkte aufgezählt, was es braucht, um zu bestehen, festzubleiben, um zu überwinden. Wie oft lesen wir das Endschreiben vom Überwinden? Ja. Wer überwindet, wer aber überwindet, dem will ich vom Baum des Lebens zu essen geben. Dem will ich zu einer Säule machen im Hause Gottes und er wird nicht mehr hinausgehen. Dem wird kein Schaden vom zweiten Tod bereitet und so weiter. Wer überwindet? Und wir diskutieren hier Punkte, die wichtig sind, um überwindet zu sein. Und nebst dem, was wir bis jetzt gesagt haben, braucht es eben ganz dringend das, was wieder mit unserem Thema, unsere Beziehungen gegen aussen zu tun hat. Es braucht dringend die konkrete Absonderung. Absondern heisst, sich trennen von etwas, sich distanzieren, Stellung nehmen gegen etwas. Aufdeckend. Das ist biblische Absonderung. Absonderung von allem und von allen, die sich dieser Rebellion und dem Verrat am biblischen Glaubensgut angeschlossen haben. Das ist ein ganz wichtiger, überlebenswichtiger Punkt. Wie können wir überwinden? Wie können wir festbleiben am Wort Gottes? Wir müssen aktiv uns absondern und Stellung beziehen zu den Sachen, die wir angesprochen haben. Und es ist auch nötig, dass man es eben klar macht. Es gibt so viele, die mit grosser Not die Sachen beobachten. Und doch haben sie Kraft nicht, sich klar davon zu distanzieren. Sie haben Kraft nicht. Es kostet sie zu viel. Es kostet etwas, aus dem Lager rauszugehen und außerhalb vom Lager die Schmach Christi zu tragen. Das kostet etwas. Aber das ist genau das, was gemeint ist vom Judas. Kämpft mit uns für das ein für alle Mal überlieferte Glaubensgut. Es bedeutet Beziehungen, die man aufgeben muss. Es bedeutet vielleicht sogar Freundschaften und so weiter. Es ist ja nicht in erster Linie gegen Menschen gerichtet, aber gegen die Philosophie, die Menschen vertreten, die ganze Werke vertreten heutzutage, die mitziehen in diesem heillosen Strom vom Abfall. Und da die vielen Bibelstellen zu dem, zu dieser Absonderung, die werden wir später noch anschauen. Es geht heute Abend mehr nur um einen Überblick. Dann möchte ich noch einen Punkt sagen zu der Absonderung, die so wichtig ist. Absonderung findet auf zwei Ebenen statt oder betrifft zwei Ebenen. Es ist einerseits die persönliche Ebene von jedem Einzelnen, also von jedem Gläubigen. Jeder Gläubige ist aufgefordert, sich vom Bösen, von dieser Welt abzusondern. 1. Johannes 2, 15 zum Beispiel, von der Fleischeslust, von der Augenlust, vom Hochmut des weltlichen Lebens. Das sollen wir hassen, nicht lieben, uns davon distanzieren. Wir sollen uns auch persönlich von allen unguten Einflüssen und von persönlichen Beziehungen, die in die Richtung gehen und die neue christliche Denkweise übernommen haben, sollen wir uns trennen, distanzieren davon. Das ist die erste Ebene. Und die zweite Ebene, das ist die von der Gemeinde. Das komische Fremdwort da, die ekklesiale Absonderung. Ekklesia heisst die herausgerufene, die Gemeinde. Also die Absonderung, die Distanzierung von der Gemeinde als Ganzes. Die Gemeinde als Ganzes muss Absonderung leben, muss dem Wort Gottes gehorsam sein. Und zwar sich absondern von unguten, unklaren Einflüssen und Beziehungen. Und die kommen in die Gemeinde vor allem eben über die sogenannte übergemeindlichen Werke und Missionen in unserer Zeit. Das Thema von der biblischen Absonderung, Kriterien dazu, von was sondern wir uns dann ab, die praktischen Konsequenzen davon, werden uns in den nächsten Abenden noch weiter beschäftigen. Das ist ja eigentlich das, um was es geht. Und zwar für uns persönlich, aber auch für als ganze Gemeinde. Und mein Anliegen bei diesem ganzen Thema ist, dass wir als ganze Gemeinde verstehen. Es geht darum, biblisch zu verstehen, geistlich zu verstehen, warum dass das nötig ist. Zu verstehen, mit wem dass wir dann weiter zusammenarbeiten wollen. Wer wir unterstützen wollen. Zum Beispiel eben Missionen, Missionswerk und Evangelisation. Und dass wir lernen, biblisch beurteilen und biblisch verstehen, wo dass wir müssen vorsichtig sein, auf der Hut sein. Und auch verstehen, wo dass wir müssen Beziehungen abbrechen. Nach Rückfragen natürlich, wie wir das dran sind und auch schon in der Vergangenheit gemacht haben. Nach Rückfragen, nach biblischer Ermahnung auch bei diesen Werken. Kommt irgendwo der Punkt, wo man klar im Wort Gottes muss gehorsam sein, Beziehung abbrechen. Und es geht darum, dass wir nicht irgendwie nur die Ältesten oder so da bestimmen. Nein, als ganze Gemeinde ist mein Anliegen, dass wir anfangen, geistlich denken und verstehen, aufgrund vom Wort Gottes, warum dass wir uns wo, wie müssen verhalten. Weil das hilft uns so für unser persönliches Leben zu beurteilen. Wo sind Beziehungen, die nicht gut sind? Wo muss ich auf der Hut sein? Ja, wir wollen hier heute Abend aufhören. Wir wollen das nächste Mal einfach ganz kurz nochmal die wichtigsten Entwicklungen, auch ein bisschen historisch anschauen, wie denn das ist gekommen, was die zentralen Punkte sind von dieser neuen Denkweise, von dieser neuen Sicht auf die Bibel. Zusammengefasst ja unter dem Begriff vom Neo-Evangelikalismus. Die neue Philosophie, es hat irgendwie mit dem Evangelium zu tun, es ist evangelikal, aber wir werden sehen, wie eben ganz konträr zum Wort Gottes die Themen sind immer mehr ausgeschafft worden. Und dann von dort her wollen wir wieder auf aktuelle Beziehungen oder Situationen, die uns persönlich oder hier als Gemeinde betreffen, zu reden kommen.